Ich dachte gerade schon, ich sehe euch besser, wenn ich die Maske abziehe, aber das stimmt gar nicht. Geliebte, so rede ich euch selten an, aber das stimmt. Das steht auch in unserem Bibeltext, den wir gleich lesen. Geliebte Geschwister, geliebte Anwesende, geliebte Gottes und auch, ich habe mich das gefragt, stimmt das, wenn ich das sage? Ja, ihr seid auch von mir geliebt. Ich drehe es noch um. Wir gehen ja Stück für Stück weiter in unserem schönen Philipperbrief und heute der bekannteste Vers, sicher, wir haben ihn schon gehört, ja, Philipper 4, Vers 4, wer einen Vers auswendig lernen möchte, wenn er noch nicht kann, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und noch einmal sage ich, freut euch. Und da wollen wir ein bisschen drüber nachdenken, über diese Freude und über manches, was da so drumherum steht. Ich lese uns erst einmal und könnt gerne mitlesen, das ist ja immer am besten, einfach den ganzen Text. Und ich lese ab Kapitel 3, Vers 20. Weil das ergibt dann irgendwie noch den Zusammenhang. Eigentlich müsste man ja immer den ganzen Brief lesen, aber das ist dann etwas zu viel. Ich lese uns das erstmal aus der Elberfelder Übersetzung und nachher, wenn ich das so Stück für Stück durchgehe, dann habe ich die Übersetzungen etwas gemischt. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland oder als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit oder der Vergänglichkeit umgestalten wird, zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Mit meinen Worten zusammengefasst, wir leben zwar noch hier, gehören aber dermaßen schon in den Himmel oder zur himmlischen Welt, dass wir sicher sein können, wir werden einmal sein, wie Jesus ist. Er hat ja schon den Auferstehungsleib, er regiert schon im Himmel und wir werden mit ihm regieren. Unfassbare Gedanken, aber das ist der Ausblick, den Paulus hier gibt. Ja, er spricht von Herrlichkeit. Und jetzt sagt er nämlich, daher, meine Geliebten, da haben wir es das erste Mal, meine geliebten und ersehnten Geschwister, meine Freude und mein Siegeskranz steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Zweimal Geliebte in einem Vers. Das finden wir selten und deswegen habe ich euch auch so begrüßt, weil das eine Wirkung ist von diesem Bibelvers. Und jetzt eigentlich unser Text, das ist ja alles noch Text, den Peter letzte Woche schon gepredigt hat. Jetzt, die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei in dem Evangelium zusammen mit, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem, durch Gebet und Flehen, mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Übrigens, Geschwister, alles was wahr, alles was ehrbar, alles was gerecht, alles was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend, wenn es irgendein Lob gibt, das erweckt. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ihr merkt schon, viel Inhalt für die kurze Zeit zum Nachdenken. Reicht gewöhnlich für ein Leben, was man da so an Aufforderungen mitbekommt. Und deshalb wollen wir das ein bisschen durchgehen. Und okay, jetzt sind wir schon recht weit. Ich habe versucht, eine Überschrift zu finden. Und das war einer meiner Entwürfe, Nachfolger entdecken in Einheit und Freude und Frieden. Das sind so drei Schlagworte, drei Schwerpunkte in unserem Text, da bin ich überzeugt von, aber ich war nicht so ganz glücklich damit. Deswegen habe ich eine zweite Überschrift und jetzt könnt ihr euch eine aussuchen oder einfach beide merken oder aufschreiben. Nachfolger entdecken, was ist zu tun, was zu lassen? Das ist jetzt erstmal so die Arbeitsüberschrift, unter der wir diesen Text miteinander durchgehen. Und da Vers 1, ja, daher und immer oder darum, je nach Übersetzung, und ihr kennt, glaube ich, den Spruch, begegnet ihr dir ein darum, dann frage dich, warum? Ja, eben, und dann muss man das Vorhergehende lesen, mindestens die beiden Verse, diesen einen Satz, dann weiß man, warum. Warum Paulus hier ein Daher oder ein Darum schreibt. Meine geliebten und ersehnten Geschwister. Und hier merkt man so richtig den Lebensatem von Paulus und den Philippern, wie ihre Beziehung ist. Ja? Geliebt, ersehnt, meine Freude, mein Siegeskranz und nochmal Geliebte. Fünf Ausdrücke der Zuneigung, die Paulus aus dem Gefängnis zu den Philippern schreibt. Also das zeigt eine echte Verbindung, eine herzliche Verbindung und eine Verbindung im Herrn, denn das ist da drin, steht in dieser Weise fest im Herrn. Das ist natürlich der Wunsch von Paulus, nicht nur, dass die es schön haben in Philippi und dass sie es gut und haben und Olivenöl genießen können, sondern dass sie fest im Herrn stehen, dass sie treu am Glauben bleiben. Bei all dem, er hat ja gerade vorher geschildert, es gibt gute Vorbilder und es gibt die schlechten Vorbilder, denen ihr Bauch ihr Gott ist. Und jetzt gibt es auch noch ein anderes Problem in der Gemeinde, nämlich die Evodia und die Syntyche, die sind sich nicht einig. Die kommen nicht mehr zusammen. Die haben Stress miteinander, mindestens. Irgendwas ist da. Was genau, wissen wir nicht. Aber es ist nur einmal, dass Paulus zwei Namen nennt in seinen ganzen Briefen. Ja, wir wissen heute noch von den beiden. Die sind längst beim Herrn, davon gehe ich aus. Ja. Das ist, nach allem, was hier steht, ist das klar. Aber wir wissen heute noch die Namen von zwei Frauen, von zwei Mitarbeiterinnen, die Paulus unterstützt haben, wo er schreibt, die haben mitgekämpft. Die waren wirklich eine Einsatztruppe fürs Evangelium. Die waren in der Jesus-Mannschaft, alle miteinander. Und das sind zwei, die vertragen sich nicht mehr. Und das ist Paulus so ans Herz gegangen, dass er die Einzelnen aufzählt, Evodia ermahne ich, Syntyche ermahne ich. Und er ermahnt sie, dass sie wieder zur Einheit finden, dass sie fest zusammenstehen im Herrn. Es ist letztlich, wenn sie Vers 1 beachtet hätten, aber vielleicht hat er gedacht, die werden da nicht genau hinhören, die sind gerade so von ihrem Stress überlagert, die muss ich nochmal einzeln auf das Gleiche hinweisen. Ja, seid eines Sinnes im Herrn ist letztlich nicht viel was anderes, wie steht fest zusammen im Herrn. Das ist eigentlich schon gesagt, aber manchmal brauchen wir eine Wiederholung. Und jetzt, Paulus wusste das manchmal, wenn da so Schwierigkeiten sind, dann kommen die beiden nicht mehr zusammen. Die haben, ich weiß nicht, irgendeine Meinungsverschiedenheit, wir wissen gar nicht was, aber Paulus hat ja dort noch andere Mitarbeiter, vielleicht den Epaphroditus, von dem haben wir ja schon ein bisschen gehört. Ja. vielleicht auch einen Zygus. Manche Bibelübersetzungen übersetzen dieses Wort Gefährte mit, es kann auch ein Eigenname sein, den gibt es im Griechischen. Ja, Zygus wäre auch ein schöner Vorname, wenn mal jemand sowas sucht. Und mein treuer Gefährte, ja, steh ihnen bei. Also Paulus ruft im Brief noch jemand und sagt, hilf denen doch, dass die wieder zusammenkommen. Lass das nicht so. Denn so eine Meinungsverschiedenheit hat eben das Problem, dass die wächst. Ja, wenn die nicht mehr sich freuen können miteinander und vielleicht auch die Freude im Herrn dadurch getrübt wird und dann erzählt die Evodia erzählt der Julia dann, ja, hast du schon gehört, was die mit mir gemacht hat? Ach, das wusste ich ja gar nicht. Ja, dann erzählt die Syntyche wieder jemand. Ja, ihr wisst, wie das manchmal läuft. Und das will der Paulus durchbrechen. Die sollen wieder zusammenkommen. Und dazu schreibt er eben im Brief, dass der den beisteht. Ja, und dann erinnert er, sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens. Da gibt es also noch einen. Einzelne von uns, zumindest die im Teenie-Kreis waren, können sich an diesen Clemens erinnern. Wir hatten nämlich ein Spiel, da gab es Paulus, ja, und wenn Paulus den Clemens bekehrt hatte, also die waren alle verdeckte Ermittler, wir wussten nicht, wer was ist, ja, wenn Paulus den Clemens bekehrt hatte, dann konnte der Clemens auch Leute zu Jesus führen, vorher nicht. Und hier taucht er auf, hier ist er wieder, der Clemens. Und das war in unserem Spiel, war das ganz lustig, weil nachher war ganz Philippi bekehrt, auch die Soldaten. Und ist bei mir hängen geblieben, als ich hier Clemens wieder entdeckt habe, da ist er wieder. Ja. Und meinen anderen Mitarbeitern. Und jetzt macht Paulus nochmal einen Ausblick und zu sagen, bitte ordnet diesen Streit, dieses Missverständnis, diese Uneinigkeit, ordnet die doch ein, eure Namen, sowohl Evodia als auch Clemens als auch Syntyche stehen im Buch des Lebens. Und dieses Buch des Lebens entscheidet darüber, wer im Himmel dabei ist und wer nicht. Und Paulus sagt, da steht ihr miteinander, ich sag mal in einer Reihe geschrieben, jetzt streitet doch euch nicht über so einen Kram. Besinnt euch auf das Wesentliche, steht fest im Herrn zusammen. Ja, man könnte auch sagen, okay, wir ordnen das, ja, wir sind da unterschiedlicher Meinung, aber derselbe Herr hat uns erkauft, derselbe Herr hat dafür gesorgt, dass mein Name im Buch des Lebens ist und deiner auch. Da wollen wir doch, haben wir doch ein größeres Ding, was uns eint, als das, was uns hier trennt. Und ich denke, wir sind da auch manches Mal herausgefordert, Dinge richtig einzuordnen. Nicht immer zu sagen, es ist eh wurscht. Na, manches ist auch nicht wurscht. Aber Dinge einzuordnen, was hat wirkliche Priorität und was gehört zum Fundament und was ist die Farbe der Gardinenkarnischen oder irgendwas im Haus, im geistlichen Haus. Ja. Und jetzt kommt diese Aufforderung, die wir alle so sehr lieben und ein Leben lang üben. Freut euch in dem Herrn. Was auch immer geschieht, heißt es hier in der Übersetzung. Oder alle Wege. Aber das ist ein Blick auf das, zwei Blickrichtungen auf dasselbe. Und nochmal sage ich, freut euch. Kann man Freude befehlen? Anscheinend. Da steht's. Und wenn man jetzt ein bisschen zurückdenkt, wenn da Streit ist zwischen Evodia und Syntyche, dann ist da weniger Freude. Wenn der Streit weg wäre, wenn es dem Clemens und dem treuen Gefährten, dem Syzygus oder wem auch immer, gelingt, dass sie diese Uneinigkeit überwinden und wieder zusammenkommen, dann hätten mindestens 4 Leute, aber wahrscheinlich die ganze Gemeinde, mehr Freude. Sie könnten sich freuen, ja, die, die Truppe, die schon mal zusammen fürs Evangelium gekämpft hat, die Mannschaft, die steht wieder zusammen. Und das ist der Ausblick. Und Paulus will natürlich, dass die ganze Gemeinde sich freut und dass wir uns freuen. Er sagt alle Wege, er sagt, was immer geschieht. Auch jetzt, wenn wir Masken aufhaben müssen, die wir eigentlich nicht mögen. Auch jetzt, wenn wir die Bibelstunde wieder auf Zoom verlegen müssen, wo wir uns gefreut haben, dass wir endlich wieder zusammenkommen. Auch was auch immer geschieht, es gibt ja noch viel, viel Schlimmeres wie das. Die Freude im Herrn ist eine andere Kategorie. Warum? Weil Jesus gesagt hat, seht, meine Leute, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Das ist ein Grund zur Freude im Herrn. Er hat gesagt, er ist da und er hält sein Versprechen. Eine andere Gründe haben wir vorhin schon gesungen. Es gibt noch viele Freude, viele Gründe zur Freude. Ja, aber dass er da ist, ist ein Grund. Und der ist absolut unvergänglich. Egal, was passiert. Welche Einschränkungen noch kommen, welche Krankheiten wir bekommen oder auch nicht. Dieses Versprechen von Jesus selber gilt. Oder ein anderes Versprechen, gerade diese großen Verheißungen, ja, wo Jesus sagt, niemand kann die Gotteskinder, umschreibe ich mal, aus der Hand Gottes reißen. Denn er, der Vater, ist größer als alles. Johannes 13 steht das. Stimmt das oder 10? Das bin ich gerade nicht ganz sicher. Also ihr lest von 10 bis 13, dann findet ihr das auf jeden Fall. Ja. Mein Vater ist größer als alles. Das ist eine absolute Aussage. Und niemand kann uns aus des Vaters Hand reißen, wenn wir da drin sind, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir neugeboren sind und Gottes Kinder geworden sind. Und das ist wirklich ein Grund zur Freude. Und noch ein Grund zur Freude. Lege deine Sorgen nieder. Wir dürfen unsere Sorgen, die müssen wir nicht selber schultern, die müssen wir nicht alle in den Rucksack stecken, sondern die dürfen wir abgeben. Ist manchmal vielleicht gar nicht so einfach, aber es ist ein Grund zur Freude. Freut euch in dem Herrn. Und da müssen wir manchmal nachdenken, gerade wenn uns irgendwas bedrückt und gefangen nehmen will, welche Gründe habe ich heute, mich zu freuen? Meistens schenkt uns Gottes Geist und Gottes Wort irgendeinen Grund zur Freude. Und da könnten wir uns ausmachen, wenn jemand so viel Not oder irgendwas hat und keinen Grund mehr findet, sich zu freuen, der schickt in unsere Gemeindegruppe einen Notruf. Geschwister, ich brauche einen Grund zur Freude, schickt mir was. Ich bin sicher, irgendjemand von uns fällt noch was ein, was er schicken kann. Ja, nicht, dass einer da untergeht, freudlos, und wir anderen hätten noch was abzugeben. Uns fällt sicher was ein. Da wird Gott uns schon auch dabei helfen. Aber manchmal muss man sich erinnern an die Gründe zur Freude. Und den herausforderndsten Vers in der ganzen Predigt finde ich einfach eigentlich den Vers 5. Eure Güte, oder in der anderen übersetzt Milde, oder eure Nachgiebigkeit, lasst eure Ehepartner erfahren. Das, oder eure Geschwister. Aber da steht alle Menschen. Da habe ich wirklich gedacht, wie soll das gehen? Das ist unsere Herausforderung. Alle Menschen, ja, wir sollen so leben, so gütig, dass die Menschen um uns herum denken, boah, ist der gütig. Ist der, was ist denn mit dem? Warum ist der so? Eure Güte lasst alle Menschen erfahren. Kurzer Rückblick, wenn Evodia das gelebt hätte und Syntyche, dann hätte Paulus den Namen wahrscheinlich gar nicht erwähnt. Und wir hätten nicht gewusst, dass die beiden in Philippi leben. Eure Güte lasst alle Menschen erfahren. Das ist echt herausfordernd. Aber Gottes Wort sagt, das ist gut für unser Miteinander. Das ist gut für uns als Jesus-Nachfolger. Weil, wie stellt Jesus sich in Matthäus 11 am Ende vor? Ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Und die Worte sind ganz eng miteinander verwandt. Auch mit diesem. Weil er so ist, letztlich immer wieder, wir wiederholen uns ja hier, ja, weil er so ist, sollen wir so sein. Ja. Das ist ein geistliches, göttliches Prinzip. Der Herr ist nahe. Das kann zweierlei heißen. Entweder er kommt bald, mit diesem bald haben wir eh so unsere Probleme wegen unserer Zeitrechnung und unserem Empfinden von bald. Ja, dieses Buch der Philipper, ja, im ersten Jahrhundert, so 60, 62 nach Christus geschrieben, da sagt Paulus, der Herr kommt bald, wir leben im Jahr 2020, ja, noch 40 Jahre, dann sind die 2000 Jahre, ist das 2000 Jahre her, dass das geschrieben wurde. Also, ich weiß nicht, wer das als bald empfindet. Ja. Aber es bleibt auf der göttlichen Uhr trotzdem so. Der Herr kommt bald. Und die zweite Bedeutung stimmt natürlich auch. Hier steht ja, der Herr ist nahe. Er ist da. Er ist in der Gemeinde. Er ist in dem Einzelnen. Er ist präsent, gegenwärtig. Mit seiner Art, mit seiner Güte, mit seiner Freude. Deshalb können wir die haben. Deshalb werden wir dazu aufgefordert, weil er da ist. Das wäre ja furchtbar, wenn Gott nichts geschenkt hätte und sagt, jetzt freut euch mal. Aber das ist ja nicht so. Er hat überreich beschenkt und muss uns nur ab und zu daran erinnern, was wir schon alles haben oder was wir noch empfangen können. An Freude. Und dann gibt es einen weiteren Vers, und das ist wahrscheinlich der zweitbekannteste oder für manche auch der bekannteste aus dem Philipperbrief. Sorgt euch um nichts. Wir haben es vorher schon gesungen. Sorgt euch um nichts. Sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Das habe ich mal genannt, beten statt Sorgen bringt Frieden, so als Merkspruch fürs Leben. Ja? Wir kennen das, denke ich, eh schon, aber manchmal hilft ja so ein Spruch für die Woche. Oder ja. Gebet ist eine Handlung, aber es ist eben auch eine Haltung, die ich einüben kann. Und immer wenn ich merke, eine Sorge ist da, oder sie beginnt sich in meinem Kopf und in mein Herz hineinzudrehen, dann ist genau das die Medizin. Sorgt nicht, okay, ich kann nicht, einfach nicht sorgen, dann gehe ich ins Gebet und, wie wir es gesungen haben, lege meine Sorgen nieder in Gottes Hand. Ich gebe sie ab, ich übe das, ich flehe. Ich will die Sorgen nicht mehr. Ich will sie los sein. Und manchmal ist das ein richtiger Kampf. Manchmal geht das ganz gut. Ich kann mich erinnern, ich kam von einer Besprechung nach Hause und die Besprechung war recht intensiv. Es war nach Mitternacht, als ich nach Hause kam und war zwar schon so ein Stück mit dem Radl gefahren, aber als ich zu Hause ankam, war mein Hirn noch nicht frei, sondern da war noch allerhand los. Und ich wusste, wenn ich mich so ins Bett lege, wird die Ruhe nicht bald einkehren. Und dann habe ich mich an diesen Vers oder auch an 1. Petrus 5, Vers 7, ja, alle eure Sorge werft auf ihn, habe ich mich erinnert Und dann habe ich gedacht, okay, das mache ich jetzt. Bin ich im Wohnzimmer auf die Knie und habe gesagt, so Herr, du hast das alles erlebt. Ich kann das nicht alles aufzählen. Das waren Stunden, wo wir diskutiert und debattiert haben. Aber ich muss jetzt noch schlafen. Und mit dem, was in meinem Kopf los ist, ist schlecht schlafen. Und ich gebe dir das jetzt alles ab, den ganzen Packen. Und dann kam noch irgendwas und dann war es weg. Ja, das, und dann hatte ich ganz kurz den Gedanken, es noch aufzuzählen und dann dachte ich, nein, das tue ich jetzt nicht, sondern es ist jetzt schon gut, er hat den ganzen Packen, warum muss ich das einzeln aufzählen? Er ist doch Gott, er weiß das. Und dann habe ich Amen gesagt und konnte mich in Ruhe ins Bett legen. Das war wirklich eine feine Sache. Ob das immer so geht, weiß ich nicht. Vielleicht muss man manchmal auch zweimal abgeben. Aber ich war dankbar, dass ich es nur einmal brauchte. Ja. Sorgt nicht, sondern alle Dinge, wir dürfen haben allen Grund zur Freude, aber wir dürfen alle Dinge, große, ja, was soll ich studieren? Wo soll ich arbeiten? Wo soll ich wohnen? Wen soll ich heiraten? Wie soll ich mein Leben leben? Was sind meine Berufung von dir her? Was ist dran für die nächsten 10 Jahre? Wie soll ich meine Pension gestalten? Die großen Dinge darf ich Gott bringen, aber auch die kleinen. Weiß ich, was soll ich heute Mittag kochen? Oder wen soll ich einladen? Oder wie kann ich morgen meine Prüfung bestehen? Oder wie soll ich jetzt durch die Corona-Zeit kommen? Was auch immer irgendwelche Sorgen, Gedanken da sind, zu ihm. Er kommt, ja, hat uns mal ein Afrikaner gesagt, wir sollten mal so beten, dass Gott ins Schwitzen kommt. Ha! Ja. Und sagt, ihm ist das noch nicht gelungen. Ja. Und ja, das fand ich doch interessant, mal so intensiv beten, dass Gott ins Schwitzen kommt. Na, da können wir noch uns anstrengen. Ja? Bin überzeugt, wir schaffen das nicht. Er bleibt der souveräne, allmächtige Herr. Und er hat schon die Verheißung daran geknüpft, wenn wir das tun, wenn wir Vers 6 leben, und viele von uns, da könnten wir sicher, und in 14 Tagen können wir vielleicht etwas davon erzählen, so Gott will und wir uns noch hier treffen dürfen, aber ich hoffe mal, wie sich der Friede Gottes nach einem solchen Gebet, nach so einem Flehen, wir haben eben von Trude etwas gehört, aber auch von anderen könnten wir hören, wie hat sich das ausgewirkt? Bin überzeugt, viele haben das schon erlebt, weil Gott das versprochen hat. Wir legen unsere Sorgen nieder, wir flehen und wir sagen schon Danke. Danke, dass wir kommen dürfen. Danke, dass Jesus den Weg zum Vater freigemacht hat. Danke, dass es diese Sorgenabladestation gibt für alles. Danke, dass er uns hört und auch er hört. Danksagung gehört schon dazu, zur Beziehung zu Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist als jede Vernunft, der breitet sich in uns aus. Ich bin überzeugt, viele haben das schon erlebt. Das ist wirklich manchmal so irrational. Die Situation ist noch völlig gleich schlimm, aber in uns drin breitet sich Friede aus. Und das ist eben der Friede, der ist höher als die Vernunft. Die Vernunft sagt, gleich geht die Welt unter. Und der Glaube sagt, Gott ist größer. Selbst wenn die Welt untergeht, und sie wird irgendwann untergehen, sein Wort bleibt. Seine kräftige Hand bleibt. Niemand kann uns aus des Vaters Hand reißen. Und Friede breitet sich aus. Dieser Friede, der höher ist als alle Vernunft. Er wird unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Weil wir wieder in diese Verbindung im Herrn geschieht das, nicht nur Ratio, sondern im Herrn, im Glauben, weil wir wissen, dass Jesus am Kreuz bezahlt hat, weil wir glauben, dass er für uns bezahlt hat, weil wir durch ihn Gottes Kinder sind. Deswegen breitet sich dieser Friede aus, wenn wir unsere Sorgen und all das zu Gott bringen. Beten statt Sorgen bringt Frieden, und das ist schon eine sehr feine Sache. Und noch etwas, Geschwister. Ja, was ist zu tun, was ist zu lassen? Auch dieser Vers 8 gäbe mindestens eine Predigtreihe. Jedes dieser Worte zu entschlüsseln, was heißt das? Ja, richtet eure Gedanken ganz auf alles, was wahrhaftig oder was wahr ist. Spannende Sache in unserer Zeit. Aber war schon immer spannend. Ja? Erstens steht da drin, wir können unsere Gedanken lenken. Die sind nicht, das ist alles nicht willenlos. Wir sind nicht nur determiniert, vorbestimmt, ja, sondern wir können unsere Gedanken, wohin denken wir? Ja? Und wir können die richten und wir sollen sie ausrichten auf alles, was wahr ist. Nicht auf das, was Lüge ist, sondern auf das, was wahr ist, was wahrhaftig ist. Auf alles, was ehrbar ist. Nicht auf die schmutzigen und unanständigen Sachen, sondern da, wo Gott sagt, das ist aber fein, das entspricht meinem Wesen. Dafür, ja, ist im Reich Gottes, gibt es Ehre. Auf alles, was eben rein ist, was gerecht ist. Das ist erstmal er selber. Gott ist gerecht. Jesus ist gerecht. Aber auch gerecht im Mitmenschlichen. Ja, wo wir den anderen nicht übers Ohr hauen, sondern gerechten Handel treiben. Wo wir uns nicht freuen, wenn die Kassiererin uns 10 Euro zu viel rausgibt, sondern wo wir sagen, oh, das stimmt aber nicht. Sie haben mir mehr rausgegeben, als ich ihnen gegeben habe. Das ist schlecht für ihre Kasse. Ja, da gibt man das zurück, so dass es recht ist. Was rein ist, und das ist natürlich in unserer Zeit, wo wir bombardiert werden mit Unreinheit, einen Film im Fernsehen zu finden, der ethisch, moralisch von der Bibel her rein ist, da muss man schon suchen. Mindestens so wie wir haben gestern im Teamkreis Zettel gesucht mit Bibelversen drauf und 10 Zettel nur hier ums Haus verteilt. Bernhard hat gesehen, wie oft sind wir rund gelaufen, ich weiß es nicht. Michael lacht, sie waren hier am Arbeiten. Und sie haben immer gesehen, wir durften nur in eine Richtung laufen alle, ja, immer schön Abstand und was weiß ich so. Und 10 Zettel haben wir gesucht. Und mir kommt vor, ja, einen Film zu suchen, der biblischen Maßstäben gemäß rein ist, ja, ist eine Herausforderung unserer Tage. Was liebenswert, was unanstößig ist, sei es irgendeine Fähigkeit oder etwas Lobenswertes. Das ist die Richtung und es ist letztlich eine Zusammenfassung von ethischem, biblisch-ethischem Leben. Wie leben wir Gott wohlgefällig? Ja, da sollen wir unsere Gedanken daraus ausrichten. Und wenn man die Gedanken darauf ausrichtet, was passiert dann? Wenn ich immer denke, das möchte ich, dann tue ich das auch. Genau, dann werde ich nicht das andere tun. Ja, wenn ich denke, ich möchte das Licht anmachen, wird das geschehen. Und so ist das hier auch. Ja, im Vers 9 dann, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das ist jetzt wieder so der ganze Blumenstrauß, den Paulus ihnen nochmal vor Augen hält. Ja, ihr habt doch gelernt, ja, durch Epaphroditus, durch den Timotheus, durch Worte von Jesus, die sie durch ihn oder andere gehört haben. Sie haben das Vorbild von Paulus gesehen, das tut. Die Gedanken werden ausgerichtet und so kommt es zur Tat. Und der Gott des Friedens, da ist er wieder, der Frieden, ja, der Gott des Friedens wird mit euch sein. Das ist, Jakobus fasst das in, oder nennt das in seinem Brief so, naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Das ist nicht das ganze Evangelium, sondern das ist in der Nachfolge manches Mal so zu erleben. Ja, ich entscheide mich, Gottes Nähe zu suchen und dann merke ich, er kommt mir schon entgegen. Insgesamt ist es so, dass er uns zuerst gesucht und hat und begegnet ist. Aber in der Nachfolge ist es manchmal so, dass er auch mal wartet und sagt, komm mein Kind, wann schaust du zu mir? Und dann, ja, der Gott des Friedens wird mit euch sein. Hier haben wir nochmal unsere Überschriften und unsere Merksätze, so im Versuch, die Summe des Textes da ein bisschen zusammenzufassen. Einheit, Freude, Friede oder was ist zu tun und was zu lassen, steht im Herrn fest zusammen. Das waren so die ersten drei Verse. Freut euch im Herrn und lebt gütig, das war Vers 4 und 5. Betet statt zu sorgen, das bringt Frieden. Das ist Vers 6 und 7. Richtet eure Gedanken so aus, dass die Botschaft von Jesus euer Leben bestimmt. So habe ich mal versucht, diesen ganz großen Blumenstrauß von Vers 8 und 9 zusammenzufassen. Wenn ihr euch das behalten könnt, seid ihr großartig. Wenn ihr einen Teil davon lebt, ist es besser. Gottes Segen dazu. Amen.